präsentiere Ihnen heute einige Ergebnisse gar nicht direkt aus meinem Projekt, die über, der Titel wird lauten, Grenzgänger des Kapitalismus. Das sind Spekulanten und andere eher dubiose Personen, die da im Mittelpunkt stehen. Mir geht es ein bisschen hier eigentlich eher um gesellschaftliche Normalität, was zunächst merkwürdig sich anhört. Aber vielleicht wird das im Laufe meiner Präsentation deutlich. Nun zunächst mal ein bisschen allgemeiner zum Stand der Forschung, zur Historiografie der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, der die Historiografie jetzt nun keine übermäßig große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube erstens, die Debatte über Brünings Austeritätspolitik und mögliche Alternativen dazu, das war ein Streit, der damals im Kontext der Debatten über die Krise des Keynesianismus in den späten 1970er und 1980er Jahren aufflammte. Diese Debatte ist weitgehend ausgefochten. Zweitens, die deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte hat selbst in ihren besten Zeiten nicht wirklich eine Sozial- und Kulturgeschichte der Weltwirtschaftskrise produziert, die auch gewissermaßen traditionsbildend gewirkt hätte. Wirtschaftshistoriker haben im Laufe oder im Zuge der blühenden Auftragsforschung sehr materialreiche Unternehmensstudien vorgelegt, aber der Fokus dieser Arbeiten ist notwendigerweise auf diejenigen Unternehmer und Unternehmen gerichtet, die sich behauptet haben und nicht so sehr auf die Verlierer. Mehr noch, die Weltwirtschaftskrise ist in der Longue Durée von Unternehmen in der Regel zwar eine wichtige Episode, aber im Vergleich zur NS-Zeit mit möglichen höchst brisanten Verstrickungen von Unternehmen, auch in die Vernichtungspolitik, bleibt die Weltwirtschaftskrise doch ein eher marginales Thema. Wichtig ist schließlich viertens, dass die Weltwirtschaftskrise in den inzwischen gängigen historischen Periodisierungen keinen eigenständigen Platz mehr einnimmt. So jedenfalls mein Eindruck. Zwei Dekaden trennen die Weltwirtschaftskrise von dem inzwischen leicht glorifizierten sogenannten goldenen Zeitalter des sozialdemokratischen Konsens oder des Konsensliberalismus der 1950er Jahre. Die wichtige Vorgeschichte der großen Krise rückt dabei in auffallend weite Ferne und wird verdrängt durch die Zäsuren des Weltkriegs, des europäischen Wiederaufbaus und des Kalten Krieges. Und zugleich trennen zwei Dekaden die Weltwirtschaftskrise auch von der Prosperitätsphase des langen 19. Jahrhunderts, die Historiker vielfach als eigentliche Epochenzäsur hypostasieren. Detlef Peukert hat dazu den Begriff der klassischen Moderne geprägt, mit vielen darauf aufbauenden Begriffsneuprägungen wie das Zeitalter der Hochmoderne oder der Industriemoderne. Die Widersprüche und Krisenhaftigkeit dieser Moderne kamen demnach im Zeitalter der Extreme im Zuge der sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Verwerfungen seit dem Ersten Weltkrieg zum Ausdruck. Das ist wohlgemerkt in vielerlei Hinsicht sehr auf die deutsche Geschichte hingedacht. Sie passt nicht zum Beispiel zur amerikanischen Geschichte. Wichtige neue Impulse verdanken wir der jüngsten Finanzkrise. Offenkundig ist ein wirklich aufblühendes Interesse an der Geschichte des Kapitalismus. Und das ist auch immer eine Geschichte seiner Krisen. Aber nun, welche Analogien oder Vergleiche zu ziehen sind, ist eher umstritten. Jürgen Kucker, der selbst an einer Geschichte, wie er sagt, des Kapitalismus arbeitet, ist dafür ein gutes Beispiel. Er betont vor allem, wenn ich ihn richtig verstehe, die Unterschiede zwischen der heutigen Finanzkrise und der Krise der 1930er Jahre. Er meint damit nicht nur die andere politische Konstellation. Wir leben in der Tat nicht mehr im Zeitalter der politischen Extreme und damit der politischen Systemalternativen, sondern auch die grundlegend andere Rolle des Finanzkapitalismus. Ich zitiere aus seinem Aufsatz: "This finance market related part of capitalism today is much larger, more apart from the rest, more global, more dynamic and more powerful than in the 1920s and 1930s. Ähnliches könnte man sagen zu den 1870er Jahren im Vergleich zur Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Denn nun, das ist alles nicht falsch, aber nun längst nicht alles, was nicht unbedingt falsch ist, trifft bekanntlich auch den Punkt. Nun, Charles Kindleberger hat in seinem vielfach neu aufgelegten Buch meines Erachtens überzeugend gezeigt, warum die verschiedenen konkreten historischen Konstellationen von Wirtschaftskrisen letztlich immer Fragen nach der Rolle des Finanzkapitalismus aufwarfen und aufwerfen. Der Kapitalismus nicht als ein Gleichgewichtszustand im mathematischen Baukasten der Ökonomen oder wie im mathematischen Baukasten der Ökonomen, sondern als eine Abfolge von spekulativen Wellen und damit auch von Abfolgen von Manias, Panics and Crashes, so sein Buchtitel. Jeder Banker, Unternehmer und Finanzier, der hart an der Grenze gesetzlicher und moralischer Grenzen kalkuliert, unter Bedingungen von Unsicherheit spekuliert und das Risiko falsch einschätzt oder sich und andere in Illusion versetzt hat oder im Sinne des Herdentriebs passiv hat versetzen lassen, kann auf eine historische Ahnengalerie zurückblicken. Das gilt nun allemal auch für Grenzgänger des Kapitalismus, die offenkundigen Rulebenders, den Begriff habe ich von Herrn Streeck nun übernommen, aus unserer Lektüre in unserem Seminar, darunter nun Gauner und Betrüger, welche durch Krisen immer wieder zutage gefördert werden und die ein essentieller Teil nun eines jeden Wirtschaftssystems, aber auch des gerade des kapitalistischen Wirtschaftssystems ausmachen. Anders formuliert, zu viel Lektüre der Weberschen protestantischen Ethik kann auch den Blick auf die eigenartigen Blüten des Kapitalismus verstellen, die eher Webers Kollege Sombart im Blick hatte. Ich meine die etwas sehr blauäugige Stilisierung des bürgerlichen Wertehimmels ihrer barer Kaufleute, wie wir sie gelegentlich bei Historikern finden, oder die Verklärung eines früheren soliden Sparerkapitalismus. Nun, es wird Sie nicht erstaunen, wenn ich als Historiker dafür plädiere, historische Konstellationen, in diesem Fall die Konstellation der 1930er Jahre, genauer anzuschauen. Und mit diesen Vorbemerkungen habe ich eigentlich auch schon eine Antwort auf die von mir gestellte Frage des Vortragstitels "Welche Krise geliefert?". Es geht mir in diesem Vortrag zunächst um Krisendiagnosen während der Weltwirtschaftskrise, die sich um spekulative Aspekte des Kapitalismus und zwar in Verbindung auch mit Korruption in Wirtschaft und Politik treten oder drehen. Wie der Reichskanzler Brüning in seinen Erinnerungen schrieb, eröffnete sich seinen Ministern und der Bürokratie 1931, ich zitiere, ein Abgrund der Korruption und des Leichtsinns der Wirtschaft, der nicht nur jede Fantasie überstieg, sondern bei allen Kabinettsmitgliedern eine gewisse Wandlung im Temperament und in der Arbeitsfreudigkeit hervorgerufen habe. Eine Veränderung, die übrigens in den Quellen auf der anderen Seite seitens von Wirtschaftsführern sehr gut und genau registriert wurde. Erbittert vermerkte er die Kaltblütigkeit, mit der er und Regierungsmitglieder sowie hohe Beamte in vielen Fällen belogen worden seien. Die Folgen früherer unternehmerischer Fehlentscheidungen mussten in Form von öffentlichen Finanzhilfen übernommen werden. In einer nun der vielen Sitzungen mit höheren Bankvertretern soll Reichsbankpräsident Hans Luther geraunt haben: All die Leute, die uns hier gegenüber sitzen, sind Verbrecher. Sie waren schon 1926 alle pleite. Ich habe Ihnen das schon mit den gleichen Worten 1926 erklärt. Nun, Sie sehen, das sind dramatische, ressentimentbeladene Worte, die aus dem Munde der beiden Männer vielleicht überraschen, die aber gut in die zeitgenössische deutsche Diagnosen einer kranken Wirtschaft einerseits und in die zeitgenössische Kapitalismuskritik andererseits passen, nicht nur in Deutschland. Tatsächlich befanden sich Luther und Brüning in guter Gesellschaft. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt rief vor dem Hintergrund der akuten Bankenkrise in seiner Regierungserklärung de facto den nationalen Notstand aus, wobei der Populist Roosevelt mit seiner Attacke auf die Moneylenders, die in dieser Zeit scharf gegen den Dollar spekulierten, seine Feinde zu benennen wusste. There must be an end to speculation with other people's money. Ähnlich ersuchten französische und belgische Regierungen im Zug spekulativer Attacken auf ihre Währungen die Parlamente erfolgreich um Ermächtigungsgesetze. Und die gegen Spekulation und Spekulanten gerichteten Polemiken werden nicht erfreulicher, wenn man auch über Deutschland hinaus die radikale Linke und Rechte mit in den Blick nimmt, die allenthalben mit dem Thema Spekulation und dem Kampf gegen die Kulaken, das raffende Kapital, die Börsenfürsten, den abgewirtschafteten Liberalismus oder die Gangster ins Feld zogen. Nun, der Vorwurf Spekulation eröffnet ein weites semantisches Feld und Sie werden sich vielleicht fragen, ob man angesichts dieser mit Ressentiment geladenen Sprachen mit diesen Begriffen überhaupt sinnvoll arbeiten kann. Nun, mich interessiert daran zunächst einmal der zeitgenössische Sprachgebrauch, die zugrunde liegenden Vorstellungen, nicht nur von moralischer und politischer Ordnung, sondern auch von einer kranken Gesellschaft oder kranken Wirtschaft. Letzteres verbindet man seit den wichtigen Interventionen von Knut Borchardt, nun schon lange aus den 70er Jahren, unter anderem mit hohen oder besser zu hohen Löhnen und Steuern, den Kosten des Sozialstaates, der Überbesetzung des Bankapparats, der Höhe der Auslandsverschuldungen, also Fehlentwicklungen in der Zeit der Stabilisierung der Währung 1923-24. Solche der Medizin entnommenen Diagnosen gehörten schon damals zum Einmaleins der Ökonomen. Das Wort Spekulation oder Fehlspekulation wäre ihnen aber kaum über die Lippen gekommen und wenn, dann nur in sehr verschlüsselter Form im Sinne von Fehlallokation oder politischen Fehlsteuerung mit einer Betonung auf politisch. Aber wer diesen anderen Aspekt nun der Geschichte, die auch eine Geschichte der Ressentiments ist, ausblendet, verstellt, so meine These zumindest, den Blick nicht nur auf die Ursprünge wichtiger ordnungspolitischer Entscheidungen in der Zeit der Wirtschaftskrise bis in die NS-Zeit, sondern auch ihre normbildende Ausstrahlung bis weit in die Nachkriegszeit, also nach 1945. Zunächst, woher stammt die Virulenz des Themas Spekulation? Nun ausgerechnet in der Weltwirtschaftskrise. In welchem Kontext taucht das Thema auch auf? Denn dieses Thema, ich glaube, das, wenn Sie sich das selbst mal überlegen, verbindet man eigentlich nicht mit der Weltwirtschaftskrise, sondern eher mit anderen Perioden. Zunächst mal nicht nur in Deutschland mit der Nachkriegsinflation. Deflation und Spekulationen scheinen nicht zusammenzupassen. Nun zunächst mal ganz allgemein. Unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise, als binnen weniger Jahre das Volkseinkommen in den verschiedenen Ländern um ein Fünftel, ein Drittel oder in Deutschland um 40% zurückging, die Zahlen müssen sich immer wieder vergegenwärtigen, konnte fast jede der zahllosen Bank- oder Firmenpleiten als Fehlspekulation betrachtet werden. Das macht natürlich wenig Sinn und trifft dennoch das Problem. Der Präsident der belgischen Nationalbank, damals ein halbstaatliches Gebilde, meinte, dass infolge der internationalen Bankenkrise 1931, speziell den Ereignissen in Deutschland, sowie infolge der Abwertung des englischen Pfundes, sich eigentlich der größte Teil der belgischen Industrie und Banken in einer Schieflage befand, wenn nicht real, dann auf jeden Fall bilanztechnisch. Jede Form von Kredit war aufgrund der wegbrechenden Sicherheiten problematisch. Der Banker versuchte sich nun mit diesem Argument rückwirkend der Kritik seitens derjenigen zu erwehren, die argumentierten, die Nationalbank habe in einzelnen Fällen schlechtem Spekulantengeld gutes Geld nachgeworfen, und zwar selbst dann noch, als es klar sein musste, dass es sich bei den gestützten Banken um windige, ja betrügerische Unternehmungen handelte. Die Antwort des Bankers: unter den Bedingungen der Krise verschwammen die Grenzen zwischen soliden und spekulativen Geschäften. Außerdem durfte man durch Alarmismus nicht schlafende Geister wecken, wollte man in Belgien die Wiederholung des deutschen Bankendesasters vermeiden. Also Sie sehen so die Grenzgänge, die hier vorgenommen werden. Prekär war in diesem Fall die Sache insofern, als nicht nur der angesehene Banker, sondern einzelne Mitglieder der Regierung infolge ihrer Nähe zu den Begünstigten wegen vermeintlich korrupter Praktiken, unter anderem bei der Kreditvergabe, skandalisiert wurden und 1936 schließlich zurücktreten mussten. Nun, das ist die andere Seite, die es im Blick zu behalten gilt. Der Vorwurf der Spekulation ist eng an Skandalisierungsstrategien gebunden. Nun, gar keine einfache Sache in einem Land wie Belgien, wo die Presse in der Hand der großen wirtschaftlichen Interessen und der Parteien lag, die sich nun in Belgien 1935 in einer großen Koalition zusammengeschlossen hatten. Die Skandalisierung übernahmen hier dubiose Finanz- und Börsenblätter, die sich ganz gezielt auf das Hochjubeln wie auf das Miesmachen von einzelnen Firmen spezialisierten. Zum anderen waren da die radikalen Parteien oder eine radikale Partei, darunter vor allem die katholisch-faschistischen Rexisten, die sich ganz auf das Thema Spekulation und Korruption spezialisierten. Wortprägend war übrigens hier der Rexistenführer Leon de Krell, ein genialer Medienspezialist, der aus Banker und Gangster den ihnen aus dem heutigen Kontext bekannten Neologismus Bankster oder Bankster schuf. Nun, mehr als in anderen Ländern, so mein Eindruck, tauchten in Deutschland seit 1929 scheinbar über Nacht eklatante Formen von Fehlspekulationen, Misswirtschaft und wirtschaftlicher Korruption auf. Warum das so ist, ist gar nicht einfach zu sagen. Zweifellos, der Wirtschaftseinbruch, vor allem die Dramatik der Bankenkrise, brachte zweifelhafte Praktiken ans Licht. Dabei spielte aber auch eine extrem kompetitive Politik- und Medienlandschaft und mindestens ebenso wichtig staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die man in anderen Ländern nicht in dem Maße wie in Deutschland findet, und ein weit weniger ausgeprägter Elitekonsens eine wichtige Rolle. In die Bredouille kamen absehbar diejenigen Unternehmen und Konzerne, die schon vorher spekulativ ausgerichtet waren und aus diesem Grund als extrem dynamisch galten. Und mit dem Prosperity Boom, also mit dem Boom infolge des nach Deutschland strebenden, strömenden amerikanischen Kapitals, identifiziert wurden. Neben vielen vergessenen Männern sind darunter Friedrich Flick, Otto Wolf oder Ludwig Katzenelnbogen zu nennen. Sie alle hatten seit der Inflationszeit in enger Verzahnung mit den Großbanken schnell wachsende, auf Kante genähte Konzerne aufgebaut, die nun in Zahlungsschwierigkeiten gerieten, wenn sie nicht staatliche Hilfe bekamen gegen diese drei Personen. Bemerkenswert ist nun, wie schnell sich die Einschätzung von Personen änderte. In Misskredit gerieten vielfach Personen, die noch wenige Monate vor ihrem Fall als Inbegriff wirtschaftlicher Integrität und Ehrbarkeit gegolten haben. Der bürgerliche Wertehimmel, um das mal ein bisschen zu übertragen, verdüsterte sich. Aus ihnen wurden Money-Rule-Benders. Und Sie sehen ja nun diese Rule-Benders, die sich da unterhalten, in welcher prekären Situation sie sind, dass sie in Deutschland vielleicht damit rechnen können, davon zu kommen, wobei da so England so als Gegenbild dient. Dazu zählten Leute wie der Generaldirektor Paul Dumke, dessen Frankfurter Versicherungs AG, die FAWAG, 1929 den Beginn der Kurswelle in Deutschland eingeläutet hatte, aber ebenso wie der Besitzer der norddeutschen Wohlkämmerei und Kammgarnspinnerei, die Lahusens. Ich zitiere aus einer zeitgenössischen Elogie: einer der besten Namen Deutschlands, eng verknüpft durch Generationen mit den höchsten Kirchenstellen, dem Reichsgericht und der Wissenschaft. Zitat Ende. In Verbindung mit Kreditkündigungen, nicht zuletzt im Zuge der Fahrwerkpleite, einer Serie von Firmenzusammenbrüchen und den damit verbundenen Kreditausfällen, führte der Zusammenbruch der Nordwolle 1931 bekanntlich zum Beinahe-Kollaps auch der deutschen Finanzwirtschaft. In hektischen und dramatischen Aktionen begann die Verstaatlichung der Großbanken. Unternehmer wie Banker, darunter der hochangesehene, in Aufsichtsräten breit vernetzte Jakob Goldschmidt von der bankrotten Danatbank, der selbst im Börsencrash 1929 ein Vermögen verloren haben soll, mussten sich kritische Fragen gefallen lassen. Im Falle der Nordwolle, der FAWOG und der Schultheiß-Patzenkofer-Firma ermittelte die Staatsanwaltschaft, und in den zwei letztgenannten Fällen kam es bis 1932 zu vielbeachteten Gerichtsverhandlungen. Und Sie sehen hier die Staatsanwaltschaft, die nun in allen diesen Fällen, am Christbaum sind die Namen genannt, hier ermittelt. Und auch hier wieder die Frage, ob sie angemessen bestraft werden. Sie brachten dubiose, vielfach, also diese Prozesse, aber auch nun publizistische Berichte, sie brachten dubiose, vielfach absurde Praktiken und Geschäfte ans Licht, die breit verhandelt wurden. Erstens falsche oder gefälschte Goldmarkeröffnungsbilanzen nach der Inflationszeit. Zweitens die Verquickung von persönlichen und wirtschaftlichen Interessen, insbesondere bei der Kreditvergabe. Drittens mangelhafte Geschäftsaufsicht. Viertens eklatante Formen von Bilanzfälschungen, wobei mit einiger Regelmäßigkeit verschachtelte Scheinfirmen im nahegelegenen Steuerparadies, den Niederlanden, auftauchten. Und nicht zu vergessen, fünftens, eklatante Formen von Aktienspekulation, wobei sich einzelne Personen dazu vielfach Kredite aus der eigenen Bank besorgt hatten, und zwar mit Zustimmung, wenn nicht sogar infolge sogar der Aufforderung der Vorgesetzten, die ihrerseits das große Rad gedreht hat. Das alles betraf nun nicht nur große Firmen. Brüning berichtet in seinen Memoiren recht drastisch von der Aufsässigkeit gerade der den Parteien nahestehenden Wirtschaftsorganisationen, die sich nun trotz eklatanter Fälle von Misswirtschaft neben den Vertretern aus der Wirtschaft in der Reichskanzlei die Klinke reichten, um sich für Kredithilfen des Reiches einzusetzen, welche Brüning und sein Finanzminister erstaunlich freihändig für heutige Verhältnisse vergaben. Das betraf seine eigene Partei, darunter der Volksverein für das katholische Deutschland, der sich bei dem Ausbau seiner Druckerei in München-Gladbach überhoben hatte, sondern auch die ansonsten marktliberale Wirtschaftspartei, mit der ihr nahestehenden Berliner Handelsbank, die maroden Kreditinstitute, Kreditgenossenschaften der Konservativen oder die große der evangelischen Kirche nahestehenden Bausparkasse Deverheim, mit der auch die eingesammelten Missionsgelder verloren zu gehen drohten. Und auch das führte in diesem Fall zu einem viel beachteten Prozess mit einigen Blüten. Manches, was Brüning beschreibt, mag übertrieben sein, aber neuere Einzeldarstellungen bestätigen das insgesamt düstere Bild. Bemerkenswert ist dabei vor allem eins, nämlich wie zweifelhaft viele dieser öffentlichen Kredithilfen waren und die verblüffende Offenheit, mit der Brüning sich selbst in seinen eigenen Erinnerungen dem Vorwurf der Korruption bei der Kreditvergabe aussetzte. Viel Wirbel verursachte schon damals die Rettung Friedrich Flicks, und zwar nicht nur, weil der Unternehmer mit dem Kauf der Gute-Hoffnungshütte durch das Reich zum weit überhöhten Preis aus der finanziellen Bredouille geschlagen wurde, sondern auch, weil im Zusammenhang mit der Reichspräsidentenwahl auch Parteispendengelder für den Kandidaten der Republikaner Paul Hindenburg flossen, was dann auch in der Zeit aufgedeckt wurde. Und es handelte sich nicht um den einzigen Fall. Nun, was will ich mit all diesen Beispielen sagen? Die Weltwirtschaftskrise stellte die Grundlagen der kapitalistischen Wirtschaft in Frage, und zwar nicht nur wegen der oft konstatierten hohen Zahlen von Arbeitslosen und von Firmenzusammenbrüchen. Mindestens genauso sehr unterminierte der Vorwurf der Spekulation und der Korruption die Legitimität und Autorität von Personen wie des Wirtschaftssystems. Vertrauen war verspielt, nicht zum ersten Mal. Erinnerungen an die Inflation wurden wach, auch mit dem Hinweis darauf, dass offenbar das Übel der Spekulation nicht getilgt hat. Die Rede vom Kapitalismus ist dafür ein guter Ausdruck. Wenn auch auf die Großbanken kein Verlass mehr ist, vertraut man sein Geld am besten der Spielbank an. August 1931. Und die Tatsache, dass diese Geschäfte auch einmal mehr viele ehrbare Bürger involviert waren, gab diesem Vorwurf einen sehr speziellen Touch. Denken Sie nur an den Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der 1929 große Teile des Familienvermögens verzockt hatte. Und leider wissen wir sehr wenig über diese Verlierer des Jahres 1929. Und das alles gilt nicht nur für Deutschland. In den Nachbarländern, insbesondere in Frankreich, war das Thema Spekulation auch in anderer Weise akut. Vor allem Länder des sogenannten Goldblocks sahen sich im Zusammenhang mit Abwertungsgerüchten Spekulationsattacken ausgesetzt. Man sprach von Hot Money, heißen Spekulationsgeld, wobei die nationalen Banken das Spiel kräftig mittrieben. Belgien, dessen Regierung 1935 in einer ziemlich dramatischen Aktion die Abwertung der Währung beschloss, ist dafür einmal ein gutes Beispiel. Nicht zuletzt dank Insiderinformationen ermöglichte es den belgischen Banken und Einzelpersonen im Vorfeld dieser Abwertung hohe Millionenbeträge bei der Nationalbank auszuleihen, in ausländische Devisen umzutauschen und diese dann wieder mit großen Gewinnen zu repatriieren. Im Sinne nun einer Rekapitalisierung der Banken und besserer Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Industrie erwies sich das eine recht erfolgreiche wirtschaftliche Strategie. Dagegen erhoben nicht nur eindeutige Verlierer, darunter diejenigen, deren Geldforderungen logischerweise abgewertet worden waren, ihre Stimmen. Auch die gut informierte Neue Zürcher Zeitung zeigte sich regelmäßig entsetzt über den belgischen Wirtschafts- und Parteienfilz, der dieses brisante Thema auch mittels nichtssagender Untersuchungen systematisch unter den Teppich zu kehren versuchte. Nun, in allen Ländern skandalisierte die radikale Rechte diese Fälle. Dabei nahmen sie vor allem einzelne Grenzgänger des Kapitalismus, das heißt mehr oder weniger zweifelhafte Unternehmer oder Betrüger, aufs Korn. Ich nenne hier nur Alexandre Stavisky in Frankreich, auf dessen Konto eine Serie von Kreditbetrug ging. In diese Machenschaften waren einzelne hohe Politiker aus dem Umfeld der liberalen Partei involviert. Anfang 1934 stand Frankreich infolge der Mobilmachung der radikalen Rechten gegen Korruption am Rande des Bürgerkriegs. In Deutschland gab es ähnlich gelagerte Fälle, zu denen ich dann nachher gerne in der Diskussion etwas sagen würde. Unübersehbar ist in allen diesen Fällen die antisemitische Stoßrichtung. Spekulation und Korruption wurden seitens der radikalen Rechten, aber das findet man bis weit in das linke Spektrum hinein, primär mit Juden identifiziert. Es wurden hier Juden als Sündenböcke stilisiert, die nun, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, das ich heute weniger bespreche, im wahrsten Sinne in die Wüste getrieben werden. Und nur in also einen ganz kleinen Eindruck zu gehen an diesem Antisemitismus ist ein Bild im Kontext nun von Währungsspekulationen und Spekulationsdebatten in Belgien 1935, 36, also mit der Verehrung des goldenen Kalbes, mit der Regierung, mit der belgischen, mit Vertretern der Reichsbank und den verschiedenen Parteien, die hier abgebildet werden. Man kann das Bild, braucht man nicht die ganze Zeit im Raum stehen zu lassen. Aber nun, mein Argument lautet, dass sich diese Krisendiagnosen eben nicht auf die Gruppe der lautstarken Radikalen reduzieren lassen. Ein Argument, das Sie vielleicht aus der Forschung kennen. Und um dies zu zeigen, möchte ich im Folgenden die Perspektive etwas wechseln und etwas zu den konkreten Reaktionsmustern staatlicher und nichtstaatlicher Akteure sagen. Das betrifft zum einen Formen von Governance, obwohl ich dieses Wort in diesem Raum, an diesem Ort nicht ganz gerne in den Mund nehme, da ich mir bewusst bin, wie wenig ich von den theoretischen Debatten oder ihren theoretischen Annahmen weiß. Mich interessiert, so möchte ich im Anschluss nun an Herrn Streeck nochmal formulieren, wie aus dem eklatanten Konflikt zwischen offensichtlich individuellen, sehr eigennützigen wirtschaftlichen Interessen einerseits und Bemühungen um soziale und politische Stabilität andererseits neue Arrangements im Verhältnis zwischen Staat, Gruppen und wirtschaftlichen Akteuren entstanden. Und ich muss gleich hinzufügen, dass mein Argument auf Deutschland beschränkt ist. Aber ich versuche im Folgenden gewissermaßen von gesetzlichen Regulierungsmaßnahmen nach unten auf die Ebene von Mikrosteuerungen und Neuarrangements mich vorzuarbeiten. Das ist sehr komplex und manches muss etwas thesenhaft bleiben. Nun, am besten untersucht sind erstens neue Formen der staatlichen Banken- und Wirtschaftsaufsicht und viel Literatur zu diesem Thema. Mit einer Serie von Notverordnungen begann die Regierung gleich im Anschluss an die Bankenkrise 1931 damit und das Ganze mündete in das Reichsgesetz über das Kreditwesen vom 5. Dezember 1934. Sie regelte nicht nur die staatliche Bankenaufsicht, sondern auch die Kreditvergabe, Mindestkapitalvorschriften, Barreserven, die Konzessionspflicht. Analoge Gesetze findet man in den USA, in der Schweiz, Belgien und Italien. Es war ein neuer Rahmen, der das überkommene liberale Bankensystem ordnungspolitisch einhegte. Wirtschaftshistoriker haben von einer überfälligen Modernisierung gesprochen. Nun, in Deutschland haben die betroffenen Verbände in Verbindung mit der Reichsbank und der staatlichen Bürokratie diese Regulierung vorangetrieben, nach 1933 auch nicht zuletzt gegen Widerstände einzelner NS-Organisationen. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr sich gerade die Vertreter der Wirtschaft, speziell der Banken, zunächst in der Defensive befanden. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Ernst Trendelenburg meinte im Februar 1932, das privatwirtschaftliche System sei nur zu halten, wenn es gegen die Kapitalisten geschützt werde, die nur Gewinne machen, Verluste aber dem Staat aufbürden wollen. Unter den konkreten Bedingungen Anfang 1932 implizierte das einen Zwang zu neuer Konformität. Die Neupositionierung des Staates war unter den Bedingungen der Krise gleichermaßen eine Notwendigkeit wie neues ordnungspolitisches Programm, das sich in allen Bereichen schnell verfestigte, und zwar in allen Bereichen. Und ich verweise hier zum Beispiel auf die Arbeit von Frau Lenders zur Raumplanung, aber Ähnliches kann man zum Beispiel in der Sozialpolitik und in anderen Bereichen sehr gut sehen, also wie dieses ordnungspolitische, staatspolitische Moment sich durchzusetzen beginnt. Sehr spezifisch für Deutschland scheint mir zu sein, dass die realen oder vermeintlichen Fehlentwicklungen seit der Hyperinflation und damit auch die Kritik am Parlamentarismus mit auf den Tisch kamen. Zu hohe Löhne und Sozialleistungen waren die eine Seite der Debatte, die andere, dass die Wirtschaft nach wie vor durchzogen sei von einem ungesunden, spekulativen Geist. Alles deutet darauf hin, dass der Gesundungsprozess innerhalb der deutschen Wirtschaft noch nicht beendet ist, so ein Wirtschaftsjournalist in einem Anfang 1933 erschienenen Buch Konzernkrach. In der Nachkriegszeit, speziell aber nach der Stabilisierung der Währung 1923-24, hätten nicht nur bekannte Spekulanten, sondern auch, ich zitiere, die Kaufleute alter Tradition, als die man die Leiter von Nordwolle, Karstadt, Fehwag, Bubach und Linoleum ansehen darf. Adenauer hat in Linoleum spekuliert, den richtigen Maßstab für Zahlen nicht wahrgenommen. Das Fehlen eines richtigen Augenmaßes für die Größenverhältnisse in einer stabilen Währung hat nicht immer zum Untergang des Unternehmens geführt, aber es brachte die meisten Konzerne in sehr gefährliche Situationen, denn es endete immer mit dem finanziellen Zusammenbruch und dem endgültigen Untergang der ebenso machthungrigen und kurzsichtigen Generaldirektoren. Was nach der Inflation nicht gelang, galt es nun durchzusetzen. Das ist der neue Konsens. Aber wie beschränkte man Spekulation und Misswirtschaft? Allein formale Regularien nutzten nichts. Dazu waren informelle Regelungen notwendig. Mein zweiter Punkt. Das Credo lautete, ich zitiere, die Spekulanten in den Banken auszuschalten. Keinesfalls dürften Persönlichkeiten in den Leitungen sein, die bei ihren eigenen Banken auf Spekulationskonto verschuldet seien, so Brüning im Zusammenhang mit der Bankensanierung. Und an einer anderen Stelle heißt es noch dringlicher, die Persönlichkeiten, die mit dem Odium der Fehlschläge belastet sind, möchten so weit eliminiert werden, wie es mit Rücksicht auf die Kontinuität der technischen Gesamtführung irgend möglich ist. Per Notverordnung war schon 1931 eine Verkleinerung der Zahl der Aufsichtsräte in Betrieben bestimmt worden. Das bot eine Möglichkeit. Die Verstaatlichung der Großbanken im Gegensatz zur Gründung von Bad Banks, übrigens die damals auch schon zur Debatte stand, bot ebenfalls die Chance auf Remedur. Um den dahinterstehenden Geist zu illustrieren, lassen Sie mich den aus der Demokratischen Partei stammenden Finanzminister Dietrich zitieren. Voraussetzung zur Rückkehr zu gesunden Verhältnissen war die Bereinigung des Kapitalismus von seinen spekulativen Elementen und die Rückführung auf die dienende Funktion der Banken für die Wirtschaft. Ich zitiere weiter, der Kampf um die und gegen die Hochfinanz ist mit der Einflussnahme des Reiches auf die Großbanken ausgegangen und sollte gewissermaßen so einen Trickle-Down-Effekt haben, so Dietrich in seiner Verteidigung übrigens der Übernahme der Fliction-Konzernteile durch das Reich. Wie er betonte, ging es ihm darum, mit neuem Personal die, ich zitiere, babylonischen Turmbauten, die innerlich ungesund und unhaltbar geworden sind, in einer Form zu liquidieren, die dem Reich und der deutschen Volkswirtschaft den geringsten Schaden zufügen könnte. Die Alternative, die Nichtintervention, so Dietrich, war ein gigantischer Zusammenbruch der Wirtschaft, der Hunderttausenden Menschen den Arbeitsplatz gekostet hätte. Das war direkt auf den Flick-Konzern gemünzt, konnte aber auch, das können Sie sich vorstellen, ganz andere soziale Ressentiments bedienen. Nun, wie dieses Programm in die Bürokratie und die Wirtschaft diskursiv einsickerte und dabei vielfach umgebogen wurde, das ist gar nicht so leicht zu zeigen. Zwang allein reichte nicht aus. Erforderlich war dazu die Selbstorganisation der Wirtschaft und, wie schon angedeutet, neues Personal. Interessant erscheint mir in diesem Zusammenhang ein Aspekt, der nun aufgrund der schwierigen Quellenlage bisher viel zu wenig beachtet worden ist, die Vergabe von Notkrediten. Das führt auf die Mikroebene eines, wie ich meine, sich neu organisierenden Kapitalismus. Warum? Nun, in der kritischen Situation seit 1931 war es von allergrößter Bedeutung, welche Firmen solche Notkredite erhielten und welche nicht. Dabei ging es um Überlebensfragen von Firmen. Bilanztechnisch standen Betriebe vor dem Abgrund und die Frage war vielfach nur, wer wann und warum den Daumen senken würde, wenn es um die notwendige Aufstockung von Banksicherheiten oder das Eintreiben von Zahlungsforderungen ginge. Der neu eingesetzte Reichskommissar für das Bankgewerbe, Friedrich Ernst, der aus der preußischen Ministerialbürokratie stammte und als wirtschaftsfreundlich galt, nahm hier in Zusammenarbeit mit Vertretern von staatlichen Bürokratien, der Reichsbank, der Industrie, des Bankwesens und anderer Vertreter der Wirtschaft eine Schlüsselstellung ein. Nun, in diesem Umfeld bildete sich der Konsens heraus, die Exzesse des ungesunden Finanzkapitalismus einzuschränken, ohne ihn selbstverständlich aufzugeben. Die als spekulativ und ungesund eingestuften Firmen und Banken galten nicht als erhaltenswert. In allenthalben findet man solche Äußerungen in der administrativen Praxis, darunter nun auch in den Finanz- und Zollbehörden. Ganz in diesem Geiste plädierte 1932 der Präsident des Landesfinanzamtes Kassel in Bezug auf einen solchen Spekulanten mit folgenden Worten für eine Strafverfolgung eines dieser Konzerne. Dass die deutsche Wirtschaft schädigende Verhalten des Michael-Konzerns sei allgemein bekannt. Das Schwergewicht liegt hier nicht im Warengeschäft, sondern in der Spekulation. Der Konzernleiter verfolgt nur den einzigen Zweck, jeden überhaupt erreichbaren Gewinn ins Ausland zu schaffen. Solche Elemente müssen aus der deutschen Wirtschaft ausgeschieden werden. Sie aus Zweckmäßigkeitserwägungen zu dulden, um die Fehlspekulation der Hypothekenbanken und anderer Gläubiger zu verdecken, dürfte sehr gefährlich sein. Nun, ähnliche Zitate ließen sich leicht vermehren. Und deutlich wird hier auch die abschüssige Bahn dieser ordnungspolitischen Intervention. Auf Mikroebenen, und dazu zähle ich mal das Landesfinanzamt Kassel, werden Aussagen über den wünschenswerten Kapitalismus gemacht. Wer gehörte dazu und wer nicht? Warum Flick und nicht der Jude Michael? Nun, der konkrete Fall eben des genannten Jakob Michael ist in dieser Hinsicht nun sehr illustrativ, denn er zählt zwar zu den vergessenen, aber wirklich bedeutendsten Venture Capitalists der Weimarer Zeit. Nun, einiges zu seiner Person. Wie viele andere Unternehmer hatte er im jungen Alter noch während der Kriegs- und Inflationszeit einen Konzern aufgebaut. Und nicht nur das, 1924/25 spekulierte er im Gegensatz zu den meisten anderen, darunter der bekannte Hugo Stinnes, richtig und kühn und auch gegen den Herdentrieb, auf die Stabilisierung der Währung, was ihn nun in den 20er Jahren zu einem der nun reichsten Männer Deutschlands machte, der es bis in das Time Magazine brachte, als der neue Hugo Stinnes mit sehr amerikanischen Zügen gezeichnet. Und dieser Jakob baute einen extrem verschachtelten, europaweit agierenden Konzern auf mit Schwerpunkten im Bereich Kaufhäuser, mit der neuen Form des Konsumentenkredits, Immobilien und strategischen Unternehmensbeteiligungen, womit er sich dann übrigens in der Bank- und Versicherungswirtschaft ziemlich verhasst machte. Die meisten hätten ihn, auch wenn es den Begriff nicht gab, damals als eine Heuschrecke bezeichnet. In der Versicherungswirtschaft, gar nicht so sehr in der Publizistik. Um eine nun lange Geschichte abzukürzen, in der Wirtschaftskrise wendete sich das Blatt, der Konzern meldete Konkurs an, ohne dass damit das mit Rücksichten auf die Gläubiger von Michael die Sachwerte des Konzerns, die selbst im Wert am Boden lagen, liquidiert werden konnte. Sein verschachtelter Konzern sowie die Tatsache, dass es sich neben seinem Wohnsitz in Berlin auch in Holland niederließ, brachte ihn in Konflikt mit den Finanz- und Zollbehörden, die vermuteten, dass er systematisch Kapital- und Firmenanteil ins Ausland schaffte. Nun, in Fragen der staatlichen Ordnungspolitik ist das für sich genommen nur noch mal ein wichtiger Punkt, denn ein essentieller Grundsatz dieser Politik war die staatliche Territorialität gegenüber dem freien, grenzübergreifenden Kapitalverkehr zu stärken. Dazu zählten scharfe Devisenkontrolle Ende 1931. Ihr Ziel war die schon früher immer wieder angestrebte Unterbindung nicht nur von Währungsspekulationen, sondern auch der Devisenflucht deutscher Staatsbürger, die wie Harold James unter anderem gezeigt hat, wesentlich intern jedenfalls für die Finanzkrise 1931 verantwortlich gemacht wurde. Also nicht nur amerikanisches Kapital, das abgezogen wurde, sondern deutsches Kapital, das in das Ausland flüchtete. Nur zu diesem Paket der Territorialität gehörte auch die Erhebung einer sogenannten Reichsfluchtsteuer. Deutsche Staatsbürger, die ihren inländischen Wohnsitz aufgaben, mussten eine einmalige Abgabe in Höhe von 25% des zu versteuernden Vermögens leisten. Nicht nur die Höhe der Vermögensabgabe, sondern auch die Sanktionen waren drastisch. Säumige Zahler wurden in einem Steuersteckbrief, so die offizielle Bezeichnung, wie gewöhnliche Kriminelle öffentlich ausgeschrieben und mussten zudem einen 5%igen Zuschlag für jeden angefangenen halben Monat zahlen, was rechnerisch hieß, dass binnen kurzer Zeit das gesamte Vermögen eingezogen werden konnte. Noch im Sommer 1932 stellte die Berliner Steuerbehörde den Michels einen ersten Bescheid über 8 Millionen Reichsmark zu. In der amtlichen Begründung der Notverordnung war mit Blick auf die wohlhabenden Deutschen, die sich im Ausland ansiedelten, nicht um dauerhaft das Land zu verlassen, sondern wegen der hohen steuerlichen Belastung vom Verrat an der deutschen Volksgemeinschaft die Rede. Nun, ohne es wirklich nachweisen zu können, bin ich der Meinung, dass die in letzter Minute in die Notverordnung vom Dezember 1931 eingeführte Reichsfluchtsteuer gezielt auf Michael den Spekulanten gemünzt war. Er war zunächst einmal der einzige richtige, in Anführungszeichen, große Fisch in einem Netz, das sich nach 1933 aufgrund der Flucht nicht nur von Juden rapide füllte und ein wichtiges Instrument der Vermögensenteignung wurde. Das ist eine ziemlich kafkaeske Enteignungsgeschichte, die sich bis Ende der 1930er Jahre hinzieht. Nun, der Fall Michael ist ziemlich spektakulär, aber nur einer von vielen. Für mich fügt sich diese Geschichte ein in eine Mikrogeschichte der Reorganisation oder der Bereinigung des Kapitalismus in Deutschland. Zugespitzt aus Sicht der Nationalsozialisten war die Verdrängung der Juden auch aus der Wirtschaft die entscheidende ordnungspolitische Maßnahme. Das gilt nicht zuletzt eben aufgrund des Themas Spekulation und auf der semantischen Verknüpfung der Identifikation von Juden und Spekulanten, die nun eine lange Tradition hat und übrigens in der Inflationszeit einen Höhepunkt erreicht hatte. Mit Gewalt wurde diese Politik nach 1933 exekutiert und bis Ende der 1930er Jahre war bekanntlich der größte Teil der deutschen Juden aus der Wirtschaft eliminiert worden, und zwar so, wie Hitler und seine Getreuen nicht zuletzt im Kontext ihrer Agitation gegen Spekulanten früher immer wieder angekündigt hatten. Der entscheidende Punkt ist, auch die deutsche Finanzwirtschaft war bis Ende der 1930er Jahre eine arische Veranstaltung geworden. Demgegenüber war die neue Staatsleitung im Gegensatz nun zu manchen Parteiorganisationen die Frage, ob die Banken wieder privatisiert werden sollten, wie das bis Mitte der 1930er Jahre tatsächlich dann auch geschah, eher nebensächlich. Es war die radikalste aller Lösungen, in einem breiten Spektrum von Vorschlägen Spekulation zu bekämpfen. Wie ich Ihnen zu zeigen versucht habe, war die Rede von der Ausschaltung von Spekulanten semantisch extrem polyvalent. Es bezog sich erstens auf konkrete Praktiken von Bankangestellten, Direktoren, die sich im Aktiengeschäft betätigten. Zweitens bezog sie sich auf allgemeine Formen wirtschaftlichen Handelns, unproduktive Geld- und Warengeschäfte und war dabei drittens immer mit Metafragen verknüpft. Konkret, nämlich wie dieser Kapitalismus gestaltet werden sollte. Spekulation war dabei eine Metapher für Irrwege, welche ins Desaster zu führen schienen. Die vermeintlichen Fehlentwicklungen seit dem Krieg und insbesondere seit der Inflationszeit galt es zu revidieren. Das war, glaube ich, auch das ganz Besondere in Deutschland, dass man in dieser Art und Weise in anderen Ländern nicht findet. Nun, die seit 1931 in Angriff genommene Revision kündigten, wie ich meine, den institutionellen Status quo des 19. Jahrhunderts auf und legten zugleich die Grundlagen für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Denn mit der produktivistischen Verflechtung von Banken und Industrie schien der rheinische Kapitalismus diese früheren Krankheiten unter den Vorzeichen ordoliberaler und staatlicher Rahmengesetzgebung gelöst zu haben. Und Ähnliches gilt nun für das weite Feld keynesianischer Lösungen in anderen Ländern und wohl auch in der französischen Planification. Wer sich in den 1950er und 60er Jahren für Fragen von Spekulation interessierte, darunter Kindleberger, der Ökonom, der schaute in die 1920er Jahre zurück. Das Phänomen schien eine Episode von gestern zunächst mal zu sein. Aber nun, wir wissen, dass es anderes ist und the times are changing. Nun, vielen Dank.